Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Italien ist das Gastland der Frankfurter Buchmesse, die nächste Woche ihre Pforten öffnet. Seine Literatur ist quirlig, vielfältig und überraschend. Sie unterläuft jede offizielle Italien-Darstellung.
Mi piacerebbe continuare ad avere questa tensione verso l'ascolto e anche a creare personaggi di cui poi sento nostalgia.
Mir geht's vor allem ums Zuhören und darum, Figuren zu erschaffen, nach denen ich Sehnsucht verspüre.
Aus bestimmten existenziellen Gründen erzähle ich vom Handel, wovon sonst kaum die Rede ist. In Turin gibt es einen der größten Lebensmittelmärkte von ganz Europa.
Es schweren diese Figuren, die irgendwie so radikale Antifaschisten der ersten Stunde sind, in dieser Erzählung rum. Und ringsum gibt es eben Menschen, sogenannte normale Menschen, die sich arrangieren mit ihrem täglichen Leben.
In questo momento credo che sia nell'ambito del romanzo, della serialità televisiva e della.
Sowohl in Büchern als auch in Fernsehserien und in Kinofilmen ist Süditalien gerade sehr häufig Thema. Mit meinem Roman Miss Italia wollte ich diese offiziellen, oft bequemen Erzählweisen dekonstruieren.
Più accomodante del meridione.
Im Herbst erscheint meine Spurensuche Cassandra in Mogadischu auf Deutsch. Und ich schulde der deutschen Literatur viel, vor allem Christa Wolf. Mit meiner Cassandra beziehe ich mich nicht nur auf die mythologische Cassandra, sondern ebenso auf Christa Wolfs Cassandra. Christa Wolf ist es gelungen, eine feministische Cassandra zu schaffen, die dennoch in gewisser Weise eine Pazifistin ist, die dem Krieg ins Gesicht schaut.
In faccia, la guardo in faccia.
Italia Fantastica. Neue italienische Literatur. Von Maike Albart.
Turin beim Salone del Libro, der größten Buchmesse Italiens im Mai 2024. Die deutschsprachige Literatur ist in diesem Frühjahr Ehrengast, denn im Herbst wird Italien Gastland auf der Frankfurter Buchmesse sein. Schon jetzt will man die gegenseitige Wahrnehmung intensivieren. Zur italienischen Delegation, die nach Frankfurt reisen wird, gehören etliche Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die gerade durch die Hallen des Salone eilen. Ijaba Shego, eine Römerin mit somalischen Eltern. Claudia Durastanti, die zwischen der Basilikata und Brooklyn aufgewachsen ist. Helena Janicek, jüdisch, polnisch, deutsch, italienisch. Sie haben Lesungen und Veranstaltungen, stellen ihre Bücher vor, sprechen über die der anderen, werden überrannt von Leserinnen und Lesern. Auch Dario Voltolini, gebürtiger Turiner, zieht ein großes Publikum an.
Meine Geschichte spielt in den 1970er und 80er Jahren, die ich aber ganz anders darstelle, als man annehmen könnte. Turin war damals eine Industriestadt, eine Stadt, die sehr vom Terrorismus gezeichnet war, von starken politischen Spannungen, von der Universität. Aber aus bestimmten existenziellen Gründen erzähle ich vom Handel, von Geschäften, was sonst selten eine Rolle spielt.
Invernale, winterlich, lautet der Titel von Dario Voltolinis Kurzroman, der zu den 5 Finalisten des Premios Strega 2024 gehört, des wichtigsten italienischen Literaturpreises. Es geht um Voltolinis Vater, einen Metzger.
Der Markt an der Porta Palazzo ist eine Ausnahme mitten in dieser sonst so viereckigen, geordneten Stadt. Es ist ein kleines Macondo. Und bis heute ist es ein Durchgangsort. Dort sind seit jeher alle Einwanderungswellen angebrannt. Das Handwerk des Metzgers ist Teil dieser Turiner Wirklichkeit. Ich ging meinen Vater an der Porta Palazzo besuchen und habe ihm geholfen. Viele Arbeiten waren für mich zu schwer, aber Kaninchen und Lämmer habe ich zerlegt. Diese innere Vitalität des Marktes, auch die visuelle und vor allem die Geräusche. All das hat sich mir eingeprägt. Damit wollte ich arbeiten.
Es gibt Stahlwannen mit Innereien, Lebern, Gedärm, Kutteln, Hoden. Nach Fleischteilen greifen, sie abwiegen. An den Nieren ist das Fett zu entfernen. Sie springen heraus wie Saubohnen aus ihren Schoten. Die Farbe ist die von Pflaumen. Es gibt Hühnerfüße, die abgeschnitten werden müssen. Auch Hühnerköpfe. Es gibt Lammkarrees mit Knochen des Brustkorbes, die in die Höhe ragen. Wie Schlagzeuger beim Solo treffen die Metzger mit der Klinge zwischen die Wirbel, zerteilen Koteletts, die im Ofen gegrillt oder alla Milanese zubereitet werden. Klänge wie Kartätschen, Messer klingen zwischen Fleischstücken und Schläge auf das Holz des Schneideklotzes. Waage, Geld, Wechselgeld.
Eines Nachmittags gerät die Choreografie zwischen Tresen und Kühlraum sekundenlang aus dem Rhythmus. Der Vater weicht aus, winkelt das Beil anders an und schon trifft er seinen Finger. Ein Unfall, wie er in diesen Berufen passieren kann. Aber die offene Wunde kommt mit dem rohen Fleisch in Kontakt. Die Folge ist ein Lymphsarkom, Krebs.
Perché il carattere di mio padre era piuttosto riservato.
Dort auf dem Markt haben natürlich alle aus beruflichen Gründen immerzu herumgebrüllt. So war das eben. Mein Vater war sonst sehr reserviert. Er sprach nicht über seine Gefühle oder Gedanken. Er war eher schweigsam, klopfte höchstens mal einen Spruch. Aber der Unfall hat ihn verändert. Und das wurde im Verlauf der Krankheit dann erst recht deutlich. So als gewänne seine Persönlichkeit plötzlich eine dritte Dimension. Ich hoffe, mein Buch ist nicht zu traurig, denn es handelt auch davon, wie ein Unfall zu einer Herausforderung wird und plötzlich innere Ressourcen mobilisiert. Der Vater tritt seiner Krankheit mit Klugheit, Höflichkeit, Widerstand und Kraft entgegen. Je schwächer er wird, desto größere Kräfte entwickelt er. Er geht die Krankheit mit denselben Waffen an wie die Arbeit.
In kurzen, pointierten Kapiteln fächert Dario Voltolini die Geschichte des Vaters auf. Es gibt eine Sphäre jenseits der Sprache, durch die eine Verbindung mit seinem kleinen Sohn entsteht. Er bläst für ihn Zigarettenringe in das dunkle Zimmer und malt mit den Rauchkringeln geheimnisvolle Arabesken. Er bringt ihm sein Handwerk bei. Als ehemaliger Sportler steckt er Dario mit der Begeisterung für Fußball an. Invernale ist eines der schönsten italienischen Bücher des Jahres. Es ist zugleich ein Requiem. Ein Requiem nicht für eine einzelne Person, sondern für ein ganzes Land, hat Ijaba Shego vorgelegt. Sie kuratiert beim Turiner Salone eine Reihe mit afroitalienischer Literatur und ist kaum zu erwischen. Viermal lässt sie unsere Verabredung platzen, aber dann kommt sie schließlich herangerauscht in bunten, wehenden Kleidern. Shego ist eine der Pionierinnen der migrantischen Literatur in Italien und hat bereits eine Reihe eindrucksvoller Bücher geschrieben. Cassandra in Mogadischu heißt ihr neuester Roman. Auf Deutsch ist es ihr erster. Mit Bezug auf Christa Wolfs Cassandra unternimmt sie den Versuch, den Blick auf den Krieg feministisch zu wenden und von den emotionalen Folgen zu erzählen.
In meinem Roman bin ich die Cassandra. Auch mein Vater und meine Mutter sind Cassandra. Eigentlich alle in unserer Familie, denn wir alle haben den somalischen Bürgerkrieg schon geahnt, bevor er 1991 ausbrach. In meinem Buch versuche ich, diese Erinnerungssplitter wieder zusammenzufügen. Ich bemühe mich, mir selbst zu erklären, was dieser Giro, also dieses Trauma für mich bedeutet. Aber ich benutze nicht den Fachbegriff, sondern das somalische Wort. Giro heißt Krankheit, denn es ist eine Krankheit, die den ganzen Körper ergreift.
Wenn Mo abreist, wird es mir wie immer das Herz brechen. Wir Entwurzelten sollten an diese Abschiede gewöhnt sein, an die langen Trennungen, die das tägliche Brot aller Migrantenfamilien sind. Tatsächlich gewöhnt man sich niemals daran, geliebten Menschen Lebewohl zu sagen. Man möchte sie immer an seiner Seite haben, sich in jedem Moment in ihren Augen spiegeln. Wir sind eine Familie. Und wie alle somalischen Familien über 5 Kontinente verstreut. Zerrissen vom Krieg, der uns getroffen hat. Von den Katastrophen. Von einer alten Diktatur. Von Tod und Liebe. Und jede Trennung zerstört uns. Versprengt uns. Vernichtet uns.
Meine Mutter verschwindet an einem bestimmten Punkt. Davon erzähle ich im Buch. Während des Krieges ist sie für 2 Jahre fort. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist. Und sie kann bis heute nicht darüber sprechen, hat es uns nie richtig gesagt. Ich bemühe mich um eine neue Erzählung dieses Krieges. Aber der Krieg ist nicht nur schwer auszuhalten, er ist auch schwer zu erzählen. Auch danach bleibt er immer bei dir.
Später, nach dem Krieg, und das war die auffälligste Veränderung an ihr, klammerte sie sich statt an die Stricknadeln an die Häkelnadel. Wie eine Schiffbrüchige, die endlich auf ein Rettungsboot oder eine schwimmende Planke gestoßen ist, die ihr das Überleben sichert. Seit dem Krieg stichelt sie unablässig, jeden Tag, ohne müde zu werden. Den Blick auf den Maro, den Wandbehang geheftet. Die Hand präzise. Behutsam, beharrlich. Farben, die aus den Fingerspitzen sprudeln wie ein Maskenball. In den konzentrischen Kreisen steckt ihr Alphabet. Ein Mutteralphabet. Und ich will es verstehen.
Io adoro Heinrich Böll. Scusate la pronuncia mia, però foto di gruppo con
Ich verehre Heinrich Böll. Bitte entschuldige meine furchtbare Aussprache. Aber Gruppenbild mit Dame ist für mich einer der wichtigsten Romane überhaupt. Neben W.G. Sebalds Essay Luftkrieg und Literatur, der für mich ebenfalls zentral ist, weil es um das 20. Jahrhundert geht. Ich bin die Tochter von Menschen, die den Kolonialismus erlebt haben, vor allem mein Vater. Und für ihn ging es immer um dieses 20. Jahrhundert. In Bölls Gruppenbild mit Dame steht diese Frau im Mittelpunkt. Und über sie rekonstruiert er die Geschichte Deutschlands. Von der Nazizeit bis in die 1970er Jahre, als die türkische Einwanderung an Gewicht gewinnt. Und er tut es mit großer Ironie, Klugheit, auch mit Empfindsamkeit und Leichtigkeit. Obwohl es um furchtbare Dinge geht. Um den Aufstieg der Nazis, um Vergewaltigungen. Auch darüber wird normalerweise geschwiegen.
Über den Umweg der deutschen Literatur findet Ijaba Shego einen Zugriff auf die Geschehnisse in Somalia, die italienische Kolonialgeschichte, die sozialistische Diktatur von Siad Barre, den Krieg von 1991, als sich Rebellen an die Macht putschten. Die Verheerungen reichen bis in die Gegenwart. Shegos Bücher kreisen um das Herkunftsland ihrer Familie, genauso wie die Mutter um die Erfahrungen des Krieges kreist und Wandbehang um Wandbehang häkelt. Aber jetzt muss Ijaba rennen und in die Veranstaltung einer Kollegin einführen, schnell, schnell, mit flatternden Kleidern. Im Pavillon Oval sendet das legendäre Literaturmagazin Fahrenheit live. Dort sitzt die Schriftstellerin Claudia Durastanti, 1984 in Brooklyn geboren, auf der Bühne und stellt die Philosophin Carla Lonzi vor. Durastanti, die auch Herausgeberin einer Buchreihe ist, hat sie aus der Versenkung geholt.
Movimento popolare a Fahrenheit. Evviva! Allora, lo abbiamo già annunciato poco fa e abbiamo nominato Carla Lonzi.
Kurz darauf verwickle ich Claudia Durastanti in ein Gespräch. Mit ihrem großartigen Roman »Die Fremde« über die Tochter zweier Gehörloser und eine versprengte Existenz zwischen Brooklyn und der Basilikata, der auch in Deutschland ein enormer Erfolg war, hat sie einen internationalen Coup gelandet. Übersetzungen in 25 Sprachen, vom New Yorker zu einem der besten Bücher von 2022 gewählt.
Als ich an der Fremden gearbeitet habe, habe ich mich intensiv mit Übersetzungen, Zweisprachigkeit, der Frage nach Zugehörigkeit auseinandergesetzt. In meinem neuen Roman Miss Italia stehen drei Heldinnen im Mittelpunkt. Es war unvermeidlich, dass ich mir die Frage stellte, wie ich Weiblichkeit erzählerisch vermitteln will. Ich hatte Sehnsucht nach dieser Art von Heldinnen. Sie durchleben drei verschiedene historische Momente. Die Zeit kurz nach der italienischen Einigung 1861, die Nachkriegszeit der 1950er Jahre und 2051, also die nahe Zukunft. Ich wollte keine Zukunft erschaffen, die weiter weg liegt, weil ich befürchtete, dass die Trägheit der Imagination es zu totalitär, düster und obskurantistisch gemacht hätte.
Totalitario, cupo, oscurantista.
Sie war furchteinflößend. Mit 48 Jahren hatte Amalia Spada, genannt Mutter, geboren auf einer vulkanischen Insel und von dort geflohen, in drei Duellen gekämpft, ohne einen Tropfen Blut zu vergießen. Sie hatte einen Turm von Babel in der Nähe der Kalanke gebaut. Mit wenig Erfolg eine Produktion und Konservierungsmethode von Mahlzeiten ausprobiert und dabei eine Kettenreaktion von Schimmelpilzkulturen in der Müllkuhle hinter dem Haus erzeugt.
Ich wollte von drei sehr autonomen Lebenswegen erzählen und gerade nicht von Einsamkeit. Manchmal habe ich nämlich den Eindruck, dass wir bei Frauen, die alleine sind, sofort an gescheiterte Existenzen denken, an Leben, die ohne Plan verlaufen. Meine Heldinnen hingegen gelangen alle drei zu Selbsterkenntnissen.
Und alle drei leben in Durastantis Heimatregion, der Basilicata, also in Süditalien, das seit Carlo Levis berühmtem Zeugnis aus den 1940er Jahren, Christus kam nur bis Eboli, mit Armut und Rückständigkeit verbunden wird.
Im Moment geht es in der Literatur, im Film und in Fernsehserien sehr oft um Süditalien. Das sind auch die Romane, die am häufigsten übersetzt werden. Ich denke dabei an Kampanien, an das Phänomen Neapel. Neapel ist eine regelrechte Fabrik der Imagination geworden. Ich wollte in meinem Roman Miss Italia aber gerade die offizielle und häufig eher bequeme Narration von Süditalien dekonstruieren und das Spezifische herausarbeiten.
Unter den strategisch günstigen Orten für eine Raumfahrtstation in Süditalien wurde eine wüstenähnliche Zone im Val d'Agri der Basilicata identifiziert, die in der internationalen Gemeinschaft zu Beginn des Jahrtausends als das Irland Italiens bekannt geworden war. Die extreme Auswanderung hatte dazu geführt, dass die Basilicata mehr Bürger außerhalb seiner Region hatte als innerhalb. Eine Zeit lang hatte man auch vom italienischen Texas gesprochen. Oder genauer, dem Ort mit dem größten Erdölvorkommen auf europäischem Festland. Jedenfalls, solange sich der Vorrat nicht durch die von den Erdölfirmen induzierten künstlichen Erdbeben, die auch noch die tiefsten Schichten auspressen sollten, erschöpft hatte.
Futuristisch ist diese Szenerie nur zum Teil, denn tatsächlich hat sich die Region durch Erdölfunde in den 1980ern vollkommen verändert. Bohrtürme und Raffinerien säumen Teile der Küste. Es ist ein anderes, aufregenderes und komplizierteres Süditalien, von dem Durastanti erzählt, jenseits der üblichen Klischees. Und genau darüber muss Claudia Durastanti jetzt mit ihren Leserinnen und Lesern sprechen. Sie eilt zur nächsten Veranstaltung auf dem Salone, der dieses Jahr mehr als 220.000 Neugierige anzieht, die sich gerade alle gleichzeitig durch die Gänge zu wälzen scheinen. Vor den Tischen der neuen Romance-Autorinnen, die seit Monaten die Bestsellerlisten anführen und hier exklusiv signieren, bilden sich meterlange Schlangen. Bloß weg aus dem Gedränge. Gleich neben dem Salone del Libro, der in den alten Fiat-Werken des Lingotto beheimatet ist, liegt das Hilton Hotel. Früher war das Gebäude Teil der Autofabrik. Auf dem Dach kann man immer noch die alte Teststrecke besichtigen. Im weitläufigen Innenhof ist ein Garten mit hohen Bäumen entstanden, ein kleiner Urwald. In einer Ecke stehen Kaffeetische. Während der Buchmesse beraten sich hier Agenten mit ihren Autorinnen. Ein paar Filmleute und Fernsehgrößen sitzen zusammen. Salman Rushdie wurde gesichtet. Antonio Scurati, der Verfasser der monumentalen Mussolini-Romanreihe, geht vorbei. Helena Janicek, jüdisch-polnischer Herkunft, aber schon lange eine italienische Schriftstellerin und Strega-Preisträgerin von 2018, unterhält sich kurz mit ihm, dann erzählt sie mir von ihrem neuen Erzählungsband. Eine Geschichte ist in Venedig angesiedelt und dreht sich um die Tochter von Ezra Pound, eine andere spielt in Mailand und eine dritte erzählt von Franz Kafka in Meran.
Was passiert in diesen Grenzgebieten? Wie viel Nationalismen, wie viel eben latenter Antisemitismus war damals eben so irgendwie überall in der Luft, dass es normal war, ja? Sogar in einem Kurort, ehemaligen Luxuskurort der Habsburger, der jetzt also seit kurzem italienisch wurde und wo sich keiner mehr auskennt, wo eben diese ganzen Nationalismen aufeinanderprallen und eben so jemand wie Kafka dazwischen hockt und anfängt, eben Briefe an Milena Jesenska zu schreiben, also eben in einer gewissen Weise übers Papier und über die Literatur irgendwie diese große, unmögliche und doch mögliche Liebe da irgendwie entflammt, die aber gleichzeitig nach meinem Dafürhalten eben auch so was wirklich Transgressives hatte, dadurch, dass die zwei mehr oder weniger found in translation waren. Also auch wenn natürlich Kafka Tschechisch also sehr, sehr verinnerlicht hatte. Aber im Großen und Ganzen, also die zwei setzen sich über diese Nationalidentitäten hinweg, schon im Briefkontakt. In einem Umfeld, wo genau das Gegenteil passiert.
In einer weiteren Erzählung von Helena Janicek, die in Triest spielt, geht es um einen jüdischen Lehrer namens Kolorny, eigentlich äußerst beliebt unter den Schülerinnen und deren Müttern, bis er sich weigert, 1931 dem Faschismus die Treue zu schwören. Wie sich das Bürgertum dann von ihm abwendet und damit das System stützt, wird über die Stimme der Erzählerin vermittelt.
Seit dem Tag seiner Verhaftung lässt der Skandal nicht nach. Angefangen von der Tageszeitung Piccolo, überzieht ihn die Presse mit Infamie. Auch wenn Ton und Art der Bezichtigungen, die sich auf die Herkunft beziehen, bei manchen auf wenig Zustimmung stoßen und ein gewisses Unwohlsein erzeugen. Dennoch ist es ganz eindeutig, dass der Mann bei Komplotten gegen die Regierung und gegen Italien eine zentrale Rolle spielte. Gerade weil die Herren um Kolornis Überzeugungen wussten, aber angenommen hatten, er kultiviere sie als Moralphilosoph, der in der Buchhandlung Saba den Mond anbellte, ist die Entrüstung groß. Und zwar sowohl im Café Garibaldi als auch im Café Stella Polare.
Das Café Garibaldi ist der Treffpunkt der Honoratioren, während im Café Stella Polare die Damen ihre Köpfe zusammenstecken und über die Ausgrenzung aus der guten Gesellschaft entscheiden. Opportunismus in politischen Krisenzeiten, das ist ein Thema, das Helena Janicek umtreibt. Unterdessen hat die Polizei just an diesem Nachmittag im Mai 2024 eine Demonstration pro-palästinensischer junger Leute, die dem Salone Missachtung der politischen Lage vorwerfen, beendet.
Wenn wir uns überlegen, also die sitzen hier bei schönem Wetter in einem schönen Hotel in der Buchmesse in Turin und es kommt zu auch hier oder wo immer Konfliktsituationen, die mich sehr stark mitnehmen, also noch mehr mitnehmen, als mich schon die ganze Situation mit dem Ukraine-Krieg mitgenommen hat. Sowohl die Proteste, aber noch mehr dieser massive Polizeieinsatz bei Protesten, den ich wirklich nicht rechtfertige. Und umso weniger in Ländern, wo es eine demokratische Regierung gibt. Diese Konflikte werden irgendwie auf eine symbolische, aber eben auch nicht nur symbolische, mit ein bisschen nicht nur symbolischen Gewalt auch in dieser netten, schönen Buchmesse im ruhigen Turin ausgetragen. Und im Rest der Welt sieht es also blutig und unvorhersehbar und chaotisch aus. Und wir machen unser Zeug. Was sollen wir auch sonst machen? Ja? Und das wollte ich indirekt auch erzählen.
Immerhin, die Literatur bietet einen Raum, in dem Dinge verhandelt, imaginiert, ausprobiert werden können. Bei der Eröffnung des Salone am Tag zuvor hatte allerdings der Kulturminister Gennaro San Giuliano die Karten neu gemischt. Er, San Giuliano, ein Getreuer der postfaschistischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, wolle den diesjährigen Salone einem Turiner Schriftsteller widmen, der prägend für ihn gewesen sei, Piero Gobetti. Aber genau dieser Mann wurde von faschistischen Schlägertrupps so brutal zusammengeschlagen, dass er später seinen Verletzungen erlag. Gobetti sei ein enger Freund von Prezzolini, einem bekennenden Faschisten gewesen, sagt San Giuliano, und dies sei doch ein Beispiel dafür, dass hohe Kultur Menschen mit unterschiedlichsten Überzeugungen zusammenbringe. Dass Gobetti mit dem Tod zahlte, während Prezzolini ungeschoren Karriere machte, verschweigt er. San Giuliano selbst scheint jedenfalls kaum ein Vertreter der hohen Kultur zu sein, wie sich wenige Monate später zeigen soll. Denn er stolpert über eine Liebesaffäre mit allen Zügen einer Commedia all'Italiana. Bittere Krokodilstränen in der Hauptnachrichtensendung im Fernsehen, eine empörte Ehefrau, eine blonde junge Influencerin, der er einen Job versprochen hatte. Zurück auf den Salone. Nach unzähligen Verhandlungen, dank Bitten und Betteln, gelingt es mir, in die seit 2 Wochen ausverkaufte Veranstaltung mit Salman Rushdie und Roberto Saviano vorzudringen. Die Personalausweise wurden vorab von der Polizei gescannt. Es gibt Taschenkontrollen. Die Atmosphäre ist aufgeladen. Es soll um Rushdies Erfahrungsbericht Knife gehen, die Schilderung des Messerattentats, bei dem er ein Auge verlor. Saviano, der seit seinem Doku-Essay Gomorra über die Camorra von 2006 unter Polizeischutz steht, zählt zu den profiliertesten und kämpferischsten Journalisten Italiens. Auch im Fernsehen ist er ein Quotenbringer, aber als Meloni 2022 an die Regierung kam, wurde er flugs aussortiert. Er hatte sie 2 Jahre zuvor wegen verächtlicher Aussagen über Flüchtlinge als Bastardin tituliert und wurde prompt von ihr verklagt und im Herbst 2023 zu einer symbolischen Strafzahlung von 1.000 Euro verurteilt. Jetzt betritt er gemeinsam mit Rushdie die Bühne, 8 Leibwächter im Schlepptau, die sich rechts und links an den Rand der Bühne stellen. Es sei eine Begegnung im Namen der Freiheit, begrüßt die Buchmessendirektorin Annalena Benini die Gäste. Dann übernimmt Saviano. Heiter gibt Rushdie Auskunft über sein Buch. Irgendwann kommt auch die Politik ins Spiel.
Oggi in realtà tutto è mutato nella sintassi comunicativa della politica.
Saviano bedankt sich bei Rushdie für die Unterstützung gegenüber der Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Intellektuelle würden als Rivalen verstanden, als seien sie genauso mächtig wie Politiker.
During the presidency of Donald Trump, the phrase he used to describe journalists.
Und Rushdie erzählt, dass unter Präsident Trump die Rede von den Journalisten als Enemy of People, als Feinde des Volkes, aufkam. Dies sei eine stalinistische Formulierung. Es sei eine schwere Zeit für die Freiheit des Wortes. Rushdie trägt eine gelassene Ironie zur Schau, ermutigt Saviano, Diffamierungen nicht ernst zu nehmen. Es gibt immer wieder Szenenapplaus. Am Ende erhebt sich das Publikum. Erst nach dem Salone stellt sich heraus, dass Saviano nicht Teil der offiziellen Schriftstellerdelegation beim Gastlandauftritt Italiens auf der Frankfurter Buchmesse sein wird. Er sei literarisch zu unoriginell, lautet die Begründung von Mauro Mazza, der im Auftrag der Regierung den Schwerpunkt organisiert.
Saviano ist von seinem Verlag nicht vorgeschlagen worden. Auf der anderen Seite ist ja niemanden benommen, der deutsche Verlag ihn einzuladen, wenn der italienische Verlag ihn nicht vorschlägt. Ich halte es nicht für eine Form von Zensur. Ich habe mir diese Delegation extrem genau angeguckt. Das sind 100 Leute, von denen ich ungefähr 2 Drittel kannte. Das sind linke Autoren, das sind queere Autoren, da ist eine schwarze Autorin dabei, Ich kann nicht sehen, dass die Auswahlkriterien dieser Delegation, also es waren 300 Bewerbungen, 100 sind genommen worden, ich kann nicht sehen, dass die der Familienpolitik und Gesellschaftspolitik von Meloni in irgendeiner Form Rechnung tragen. Ganz im Gegenteil, also die Autoren, die ich kenne, die sind alle sehr politisch und sehr links.
Susanne Schüssler, die Chefin des Wagenbach Verlags, an einem Juli-Vormittag in Berlin. Mit Mario Desiati, Francesca Melandri, Giulia Caminito und der bereits im Frühjahr erschienenen Michela Murgia hat sie eine Riege herausragender Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Programm, die diverser kaum sein könnte. Alle werden anreisen, genauso wie Ijaba Shego, Claudia Durastanti und Helena Janicek, etliche auch ohne neue Bücher auf Deutsch, weil die Übersetzungen aktueller Titel immer erst zeitversetzt erscheinen. Roberto Saviano wird auf Einladung seines deutschen Verlags Hansa ebenfalls kommen.
Es gibt keine Art von Maulkorb. Wie soll das es auch geben, ein Maulkorb? Also die können alles sagen, was sie wollen und sie können jedes Format bespielen, wenn sie das möchten. Und ich finde, wir müssen jetzt auch aufpassen, dass wir nicht nur über die Fragen der Einladungspolitik diskutieren, sondern uns auch mal angucken, was gibt es denn überhaupt für interessante Autoren? Welche Themen werden in Italien verhandelt? Was ist da gesellschaftlich los? Gibt es literarisch neue Entwicklungen? Gibt es experimentelle Literatur? Und all diese Dinge. Das sollten wir jetzt nicht vergessen.
Am 24. Juni hatten 41 Autorinnen und Autoren der offiziellen Delegation dem Direktor der Frankfurter Buchmesse Jürgen Boos und dem Vorsitzenden des italienischen Verlegerverbandes Innocenzo Cipolletta einen Brief geschickt und das gesamte Prozedere scharf kritisiert.
Ja, ich fand, dass der Brief an die falschen Adressen gegangen ist. Ja, Autoren müssen Wind machen und müssen sich artikulieren. Das ist in Ordnung, aber ich fand ihn jetzt nicht sehr zielführend. Die Grundkonzeption war einfach eine falsche. Da haben die Autoren vollkommen recht. Was die Einladungspolitik betrifft, würde ich dem widersprechen. Da bin ich nicht der Meinung.
In dem Brief stand Folgendes.
Es liegt uns sehr viel daran zu zeigen, dass in Italien der Störfall Saviano auf der Buchmesse kein isoliertes Vorkommnis ist. Er gehört zu einer ganzen Serie unterschiedlich gravierender Fälle von Machtmissbrauch, die wir in den letzten 2 Jahren nicht nur miterlebt haben, sondern die sich häufig auch gegen einen von uns gerichtet haben. Insgesamt betrachtet bezeugen diese Vorfälle die immer stärker zunehmende und beunruhigende Einmischung der Politik in die Freiräume der Kultur. Dieses Eingreifen äußert sich nicht nur in der systematischen Besetzung aller Schlüsselpositionen nach Kriterien der politischen Zugehörigkeit, sondern auch in mehr oder weniger expliziten Formen der Zensur, in persönlichen Angriffen mit dem Ziel der Diskreditierung und in der Regelmäßigkeit, mit der politische Machthaber über Verleumdungsklagen gegen Schriftsteller, Journalisten und Intellektuelle vorgehen. Wir sind überzeugt, dass das innerhalb Europas inakzeptabel ist und mit einer gesunden Demokratie absolut nicht zu vereinbaren.
Man muss ja auch unterscheiden, wir sprechen nicht von einem Literaturfestival, sondern wir sprechen von einer Verlegerorganisation, die für andere Verleger, nämlich die internationalen Verleger, die Autoren präsentiert. Also wir reden durchaus um einen ökonomischen Raum und nicht um einen rein literarischen Raum, wenn es um die Messe geht. Das muss man auch schon nochmal klar vor Augen. Es ist der italienische Verlegerverband und nicht irgendein PEN-Zentrum oder sonst irgendwas.
Ich habe diesen Brief unterschrieben und würde mir wünschen, dass er nicht nur wie eine sterile Reaktion wirkt, sondern konstruktiv ist. Ich würde mich nicht einfach nur äußern und Kritik üben wollen, sondern auch Vorschläge machen.
Der Triestiner Schriftsteller Paolo Rumiz, viele Jahre lang Korrespondent in Kriegsgebieten. Er wird nach Frankfurt kommen. Sein letztes Buch ist ein modernes Epos über Europa und eine Schiffsreise. Europa, ein Gesang, heißt es.
Wir müssten uns auch fragen, was wir italienischen Schriftsteller getan haben, um diese nostalgische Wendung, die Italien genommen hat, zu verhindern. Was haben wir getan, um das Wort gegen diese konservative, reaktionäre Entwicklung zu verteidigen. Doch sehr wenig oder gar nichts. Und in Europa und seinem drohenden Zerfall geht es ja auch darum, anders von Europa zu erzählen, die Welt anders zu erzählen.
Saper raccontare il nostro mondo.
Doch, es gibt etliche Bücher, die über den italienischen Tellerrand hinausweisen. Nicht nur die Erzählungen über historische Figuren von Helena Janicek, nicht nur die somalische Kriegsgeschichte von Ijaba Shego, sondern auch der Roman Das große A. A steht für Afrika. Es war das erste literarische Werk überhaupt, das seit den 1940er Jahren die afrikanische Vergangenheit Italiens in den Blick nahm, vorgelegt von Giulia Caminito. Ich besuche sie genau an dem Tag, an dem der Protestbrief die Runde macht. Auch sie hat unterschrieben, möchte sich aber nicht dazu äußern.
Der Brief wurde vor der Veröffentlichung an die Presse durchgestochen und steht jetzt online, ohne dass wir damit einverstanden sind. So etwas sollte nicht passieren.
Die schmale junge Frau empfängt mich in ihrer römischen Küche, die eigentlich das Terrain von Pepito ist, der protestierenden Katze.
Pepito.
Der Wagenbach Verlag hat bereits zwei Romane von Giulia Caminito veröffentlicht. Beide waren erfolgreich. Das große A war ihr Debüt, das in Italien schon 2016 herauskam. Die Autorin verarbeitet autobiografisches Material.
Eine Sache, die mich am Leben meiner Urgroßmutter, also der Heldin Adi, sehr berührt hat, war, dass sie ihre Kinder, ihren Mann, ihre Familie zurücklässt, ihre Töchter und den Sohn in die Obhut von Verwandten oder in Internate gibt, um noch vor dem Zweiten Weltkrieg, während des Faschismus, in die afrikanische Kolonie aufzubrechen, um mitten in der Wüste in Assab in einem wirklich abgelegenen Winkel von Eritrea eine Bar zu eröffnen. Ganz allein. Sie hat diese Bar betrieben, hatte einen neuen Freund, was alles den damaligen italienischen Regeln widersprach, die noch sehr vom Katholizismus und einem bestimmten Rollenmodell für Frauen geprägt waren. Schon lange vor dem Feminismus gab es also Frauen, die sich den Regeln widersetzten und sich ein anderes Leben aufbauten.
Adi ist eine Abenteurerin, trägt Safari-Kleidung, braust mit dem Auto herum. In ihrer Bar werden aber auch reaktionäre Reden geschwungen, selbst von ihrem Freund. Dass Italien in Eritrea beispiellose Eroberungskriege mit Giftgasangriffen geführt hat, spielt keine Rolle.
Jetzt mögen alle unser Afrika. Aber als wir die Ersten waren, als mein Vater hierher kam, gab es nur salzigen Staub. Gestank, Hitze und salzigen Staub. Sollen wir vor dem Kaiser niederknien, weil er gesagt hat, rührt mir die Italiener nicht an? Sollen wir ihm danken, diesen Negus? Wir, von allen vergessen. Nur der Duce als Einziger hat uns beachtet. Er hat uns die Kraft gegeben, der grausamen Hitze der Wüste zu trotzen. Er hat Reden nur für uns geschrieben. Er hat Eroberer, Abenteurer, Helden aus uns gemacht. Und was haben wir diesem Afrika gebracht? Lass hören. Den Kaffee? Haben wir sie mit Kaffee glücklich gemacht? Fragte Adi skeptisch von hinter dem Tresen. Diese Geschichte von den Italienern als Wohltäter hatte sie nie überzeugt. Sie liebte das große A. Sie war mit Leib und Seele übers Meer gekommen. Aber sie wusste, dass sie gekommen war, um sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern, nicht um die anderer.
C'è poca conoscenza dei riferimenti del colonialismo italiano. Molti continuano a sostenere che gli italiani lì hanno fatto cose buone, hanno portato.
Viele denken immer noch, dass die Italiener in Afrika nur Gutes bewirkt und für Infrastrukturen gesorgt haben. Ovviamente non è così. Als sei es Kolonialismus Leid gewesen. Dem ist natürlich nicht so. Es ist aber kompliziert, den Leuten erklären zu müssen, was es heißt, aus einem Kolonialland zu stammen und welches die Folgen dieses Kolonialismus sind. Mein Roman spielt größtenteils nach dem Sturz Mussolinis und dem Ende des Krieges. Die Italiener stellten nicht mehr die Regierung, aber sie waren noch dort und hatten viele Spuren hinterlassen. Es war die Zeit des englischen Protektorats. Die Amerikaner begannen mit dem Straßenbau und bemühten sich um Einflussnahme in diesen Weltgegenden. In Italien haben wir uns kaum mit diesen Geschehnissen beschäftigt.
Caminitos-Heldin Giada, Adis Tochter, ist nicht einmal 16, als sie kurz nach dem Zweiten Weltkrieg den Haushalt ihrer Tante in Norditalien verlässt und zu ihrer Mutter ins geheimnisvolle A fährt, um gemeinsam mit ihr die Bar zu führen.
Giada würde viele Dinge des großen A lieben, wie etwa sich im Roten Meer das Henne aus dem Haar zu waschen, sowie den Geruch von Zitronen und Teer, die schmale Felsenbucht und die faustgroßen Venusmuscheln, die Eisstangen, die in den Zisternen aufgetaut wurden, die rötliche Erde, den Hahn in der Früh und seine Spuren im Staub, um ihn wieder einzufangen, wenn er sich auf der Viale Dogali verirrte, das feinlinierte Heft, gelb und stinkend, aber ordentlich, mit den Namen der Kunden darin. Den Augenblick im Morgengrauen zwischen 6 und 6:30, wenn die Mama kam, um das Bett mit ihr zu tauschen.
Molte storie, aneddoti, riferimenti che io ho sempre sentito fin da quando ero bambina, anche da mio nonno.
Ich bin mit diesen Legenden aufgewachsen. Hinter Giacomo, Giadas späterem Mann, verbirgt sich mein Großvater. Es gibt zahlreiche Bezüge auf Realien. Gleichzeitig erfinde ich Figuren hinzu. Die Geschichte meiner Großmutter verläuft kreisförmig. Sie bewegt sich von Italien nach Eritrea und Äthiopien. In den 1960er Jahren kehrt die Familie dann nach Italien zurück.
Giada würde viele Dinge des großen A lieben. Ohne Fensterscheiben zu leben, nur mit weißen Vorhängen, angegriffen vom Sand. Auch sie wie alles Übrige voller Salz aus einem endlosen Meer, das die Quellen und die Häuser berührte. Ein Meer, das in den Buchten jugendlich anschwoll und in der Wüste alt wurde. Das Geräusch der Billardkugeln, die 8 gegen die 2, die 15 in der Mitte, die 1 erst ganz zum Schluss berühren, als wäre sie eure Braut nach dem Ja-Wort. Die Gazelle Checo, die ihre Hufe auf den Wohnzimmertisch stellte.
Giada lernt, wie man aus schlammigem Wasser Cappuccino brüht und Stammgäste in Schach hält, aber schon bald lässt sie sich von einem Kolonialhallodri Honig ums Maul schmieren. Giacomo ist in Eritrea geboren, beherrscht die örtlichen Sprachen und erobert die junge Provinzitalienerin im Handumdrehen. Eine Heirat ist unumgänglich, beschließt ihre Mutter Adi. Als sich die Verhältnisse in Eritrea zuspitzen und das Land politisch unsicher wird, kehrt Giada gemeinsam mit ihrem Sohn, dem großen A, den Rücken und lässt sich wieder in Italien nieder. Ihr schlitzohriger Mann kommt einige Jahre später nach. Giulia Caminito hat eine Fülle von Interviews mit ihrer Großmutter geführt und die Familiengeschichte recherchiert. Gerade hat sie wieder einen Roman auf den Weg gebracht. Es ist ihr 4. Aber den Lebensunterhalt verdient sie sich als Lektorin eines kleinen Verlags. Das befreit sie von dem Druck, in regelmäßigem Rhythmus Bücher produzieren zu müssen. Außerdem bleibt ihr Zeit, sich politisch zu engagieren.
Von der italienischen Regierung fühle ich mich natürlich nicht repräsentiert. Mir fällt auf, dass es sehr viele Versuche gibt, die kulturelle Sphäre irgendwie zu stören. Eigentlich sind es Räume, die allen gehören, die jahrzehntelang frei waren von Beziehungen zur Politik. Und dass man ausgerechnet in diesen Bereichen jetzt neue Leute einsetzen und sie auch die Inhalte bestimmen lassen will, ist fatal. Es geht um Festivals, um Einladungen, um Institutionen und Kultureinrichtungen, die finanziert werden müssen. Und die Regierung versucht, das alles irgendwie zu beeinflussen. Das ist sehr traurig und engt die Redefreiheit und auch die Opposition ein.
La libertà anche di dibattito di opposizione.
Immerhin, die schwierige Lage hat auch positive Folgen.
In Italia mi è sembrato molto, anche per come sono stata io adolescente, che abbiamo vissuto tanti anni un po' di.
In meiner Jugend waren wir eher gleichgültig und nicht sonderlich politisch. Die linken Parteien haben in ihrer Zerstrittenheit keine besondere Anziehungskraft auf die jungen Leute ausgeübt.
Divisi tra di loro.
Ich glaube, das hat sich jetzt geändert. Es gibt eine viel größere Teilhabe von Seiten der Jüngeren. Sie wachsen mit einem anderen sozialen und politischen Bewusstsein auf. So wünsche ich mir das.
Sociale, civile, politica diversa, questo è quello che io mi auspico.
Rom ist ein Schriftstellernest und es gibt noch jemanden, den ich hier besuchen will. Mit der U-Bahn fahre ich in den Südosten von Rom nach San Giovanni, wo Ginevra Lamberti wohnt. Sie ist aus dem Veneto gebürtig, Jahrgang 1985, hat in Venedig Sprachen studiert, lange im Tourismussektor gearbeitet, nebenbei geschrieben und 4 Romane vorgelegt. Die Pandemie brachte alles ins Wanken. Ginevra Lamberti verließ Venedig, zog in die Hauptstadt und wurde hauptberuflich Schriftstellerin. Tutti dormono nella valle lautet der Titel des Romans, der jetzt auf Deutsch erscheint. Alle im Tal schlafen. In der Übersetzung wurde daraus leider der Aufruhr unserer Herzen, was ungleich kitschiger klingt und nichts mit den rauen Sitten im ländlichen Italien zu tun hat, von denen die Autorin erzählt.
Die Beziehung zwischen Costanza und Augusta, zwischen Mutter und Tochter, also zwischen 2 Generationen, ist für mich das Symbol der enormen kulturellen Umbrüche, zu denen es damals kam.
Immer wenn Costanza spät abends nach Hause zurückkommt, hofft sie, dass sie schläft, dass sie ihr nicht begegnet. Aber sie steht oben an der Treppe, schwach beleuchtet von einer alten Petroleumlampe. Die benutzt sie beharrlich, um Strom zu sparen. Das orange Licht flackert auf ihren fingernageldicken Brillengläsern. Costanza macht es Angst, dass Augusta mit leiser Stimme schreien kann. Sie zischt ihr entgegen, sie sei eine Verrückte, die um die Zeit der Verrückten heimkommt. Der Teufel werde sie holen. Und die Verdammnis, die sie brachte, habe sie schon am Geruch fauligen Fleisches in ihrer Wiege erkennen müssen. Worte, die nur im Dunkeln existieren. Unvorstellbar in einem Mund, der es gewohnt ist, Psalmen zu beten.
Die Mutter Augusta, eine Bäuerin, die ihren Ehemann nicht frei wählen durfte, erträgt die unbekümmerte Art ihrer Tochter Costanza nicht. Dabei sind längst die 1970er Jahre angebrochen.
Es ging mir darum, über den Umweg der Mikrogeschichte einer Familie eine kollektive Erfahrung zu schildern. Von dem mächtigen Riss zu erzählen, der sich gegen Ende der 1970er Jahre vor allem im ländlichen Italien abzeichnete. Es war der Bruch zwischen denjenigen, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hatten und das Land dann unter großen Entbehrungen wieder aufbauten, was zum Wirtschaftswunder führte, und den jungen Leuten, die plötzlich ganz andere Freiheiten forderten. Das galt vor allem für Frauen.
Die neue Freiheit bringt allerdings Fairness mit sich. Auf einmal kursieren Drogen. Der Konsum gilt als emanzipatorisch, aber tatsächlich zerstört das Heroin eine ganze Generation. Ginevra Lamberti verarbeitet, ähnlich wie Giulia Caminito, Teile ihrer Familiengeschichte.
Io la definirei questa struttura come ed è così che me la sono immaginata fin dall'inizio.
Mir fällt zur Struktur meines Buches ein optischer Vergleich ein, nämlich der Eindruck, den wir haben, wenn wir in das Wohnzimmer einer alten Frau eintreten, einer Großmutter oder einer Tante. Was genau passiert da? Wir sehen im selben Moment ihr Vergangenes, und ihr gegenwärtiges Leben. Das alles steckt in einem einzigen Zimmer. Vielleicht erblicken wir ein Kinderspielzeug, das ihren Enkeln gehörte, die mittlerweile erwachsen sind. Kleine Hochzeits- oder Kommunionsgeschenke. Gegenstände, die 50 oder 100 Jahre alt sind. Und gleichzeitig drängen sich Postkarten oder Fotos von heute ins Bild. Und dieses Zusammenspiel ist für mich das Leben, wie es vergeht, was wir sonst kaum bemerken. Und genau das wollte ich durch den Aufbau meines Buches vermitteln. Es handelt sich um eine kreisförmige Bewegung, nicht um eine traditionelle lineare Chronologie.
Das Ergebnis ist ein spannungsreiches Zeitcluster. Wir wissen bereits, dass Costanza die Tochter einer strengen, kalten Mutter ist und haben von ihrer rauschhaften Jugend erfahren, als Lamberti uns in das Rom der 1950er Jahre zurückkatapultiert.
Es gibt eine Stufe, auf die man Acht geben muss. Und diese Stufe führt in einen großen Korridor im Halbdunkel. Es gibt mehr Marmor als Holz. Die Decken sind hoch. Und von den Wänden bröckeln Zungen aus Verputz und verrotteter Farbe. Auf den Korridor öffnen sich 5 Türen, aus denen früher ein fröhliches und zugleich zorniges Geschrei kam. In jedem Zimmer wohnte eine Familie, als wäre es eine ganze Wohnung. Alleinstehende Frauen mit vielen Kindern, verheiratete Paare, alte Leute, deren Kinder weggezogen oder im Krieg gefallen waren. Bis zu 20 Mieter lebten hier zusammengedrängt. Und in den Zimmern geschahen Zaubereien. Tagsüber gab es einen Tisch, an dem man aß, und ein paar Stühle. Nie zu viele. Wenn der Abend anbrach, verschwand der Tisch. Und jeder Fleck am Boden wurde zum Teppich aus Betten und Pritschen. Nach dem Krieg leerten sich die Zimmer allmählich, eines nach dem anderen. Und durch den leeren Raum hallte das Ticken der Kakerlaken.
An diesem Ort wächst Claudio in den 1940er Jahren auf, Costanzas späterer Freund, ein Junge mit einem quecksilbrigen Wesen, der alles ausprobieren will, bald auch Heroin. So wie sie früher für ihre Freiheit gekämpft hat, tritt Costanza jetzt einen Kampf gegen die Droge an. Ohne moralische Verurteilung zeichnet Ginevra Lamberti ein einfühlsames Porträt des abhängigen Mannes, der auch ein Geschöpf der 1970er Jahre ist. Hinter Claudio verbirgt sich ihr Vater, hinter Costanza ihre Mutter. Dinge nicht einfach nur hinzunehmen, sondern aufzubegehren, diese Haltung teilt die Autorin mit ihrer Heldin. Den Protestbrief der Schriftsteller hat auch sie unterzeichnet. Aber Ginevra Lamberti ist genau wie Giulia Caminito verärgert wegen der unabgesprochenen Veröffentlichung und spricht lieber über die allgemeine politische Lage.
La Fiera di Francoforte è la più importante, più grande Fiera letteraria del mondo.
Die Frankfurter Messe ist die größte Buchmesse der Welt. Und der Begriff Welt sollte für alle ein Schlüsselwort darstellen. Wir leben in einer speziellen Zeit, und zwar sowohl hier in Europa als auch auf globaler Ebene. Und genau in diesem Moment will sich die Politik abschotten. Es wirkt so, als würden sich auch die Gesellschaften abschotten. Deshalb ist jede Gelegenheit, sich zu öffnen und eine Debatte zu führen, wertvoll. Es geht um Begegnungen, denn wir sollten uns nicht als isolierte Individuen wahrnehmen. Dies ist innerhalb eines internationalen Rahmens enorm wichtig und sollte unbedingt Teil der Messe in Frankfurt sein.
Wieder einige Wochen später im Piemont, kurz vor dem wichtigsten Feiertag des Sommers, nämlich Maria Himmelfahrt, Ferragosto. Ferienzeit in Italien, es sind die heißesten Tage des Jahres. Wir befinden uns auf hochliterarischem Terrain, denn hier spielen die Romane von Cesare Pavese und Beppe Fenoglio, längst Klassiker der italienischen Literatur. Beide Schriftsteller verarbeiten den Zweiten Weltkrieg und den Partisanenkampf und diese Geschehnisse sind auch für meinen Gastgeber zentral. Gianmarco Griffi, Verfasser des durchgeknallten Picaro-Romans »Die Eisenbahnen Mexikos«, ein Überraschungserfolg vor 2 Jahren, der sich zunächst über Mundpropaganda verbreitete und dann auch bei der etablierten Kritik auf große Resonanz stieß. 55.000 verkaufte Exemplare und eine Nominierung für die Auswahlliste des Premios Träger. Völlig außergewöhnlich für ein Debüt. Ein dickes Buch von über 800 Seiten aus einem kleinen Verlag, das noch dazu von einem Autor stammte, den niemand kannte. Kein Wunder, denn im Brotberuf ist Griffi, der Philosophie studiert hat, Direktor eines Golfclubs.
Ich komme aus einer Familie, in der gar nicht gelesen wurde. Meine Eltern hatten Angst, dass Bücher beißen könnten. Sie haben in ihrem ganzen Leben nie eine Buchhandlung betreten. Trotzdem gab es bei uns zu Hause das ein oder andere Buch. Ich glaube, man bekam sie dazu, wenn man Möbel kaufte. Es waren Geschenke. Eines dieser Bücher war Die Reise zum Mittelpunkt der Erde von Jules Verne. Es war meine erste Lektüre. Und dann habe ich Abenteuergeschichten gelesen. Emilio Salgari. Und von da bin ich zu literarisch anspruchsvolleren Autoren gewechselt. Ich werde nie vergessen, wie ich einen Roman von Carlo Emilio Gadda aufgeschlagen habe. Das war für mich eine regelrechte Offenbarung. Denn damals habe ich zum ersten Mal begriffen, was man mit der Sprache anstellt, wie man sie formen und verändern kann, um sie zu etwas Großartigem zu machen. Und zwar zur Literatur.
In seinem Roman entwirft Griffi, ähnlich wie Gadda in dem Pseudokrimi »Die grässliche Bescherung in der Via Merulana«, ein Labyrinth voller Fallstricke.
Die grässliche Bescherung erzählt die Welt auf eine Weise, die zeigt, wie verwickelt unser Leben ist, wie verzwickt die vielen Beziehungen der Menschen untereinander sind. Und dafür habe ich eine große Leidenschaft. Auch in meinem Schreiben geht es um zufällige Verknüpfungen von Schicksalen. Jemand läuft einem über den Weg und plötzlich wird daraus eine richtige Begegnung, weil ein bestimmtes Wort fällt oder ein komplett absurder Befehl erteilt wird. Es gibt Momente, in denen wir vor Aufgaben gestellt werden, die uns wunderlich erscheinen und dann unser Leben verändern. Riceviamo delle mansioni che ci sembrano un po'
assurde, strampalate, eppure ci possono cambiare la vita. Außerdem treibt eine regelrechte Heldenkompanie Griffis Geschichte voran, falls man von einer solchen überhaupt sprechen kann, denn die Handlungsfäden verwirren und verknoten sich. Immerhin, es gibt einen Ich-Erzähler, den Soldaten Cesco Maggetti. Er ist beileibe kein überzeugter Faschist, eher jemand, der den Weg des geringsten Widerstands geht und in der Armee von Mussolinis Marionettenrepublik Salò landet. An einem Februarnachmittag im Jahr 1944 platzt sein Vorgesetzter in die Kommandozentrale.
Er tat einen Schritt und erstarrte. Stand ein paar Sekunden lang stocksteif da, setzte sich dann schließlich in Bewegung, blickte seinen Soldaten auf ihren Plätzen, Ferraro, Dalmasso, Prete, prüfend in die Augen wie ein Lehrer bei der Auswahl des zu befragenden Schülers. Näherte sich schließlich Guascos Schreibtisch, der jetzt meiner war, und befahl mit einer gewissen Feierlichkeit, dass ich die Berichte Dalmasso überlassen und mich darauf einstellen solle, eine detaillierte Dokumentation des Eisenbahnnetzes von Mexiko zu verfassen. Leicht verwirrt blickte ich ihn an. Meine Kappe war verrutscht und meine Augen waren rot, als hätte ich gerade geheult. Maggetti, hast du den Befehl verstanden? Jawohl, sagte ich mit Nachdruck. Verwirrt, gewiss. Wie wenn man aus dem Schlaf schreckte, aber mit Nachdruck.
Der Befehl ist ebenso hirnrissig wie undurchführbar und wird von nun an, wie die Suche nach dem Heiligen Gral, Maggettis Alltag auf den Kopf stellen. Zu allem Überfluss entbrennt er auch noch für die Bibliothekarin Tilde. Außerdem quält ihn seit Tagen ein fürchterlicher Zahnschmerz.
Dal punto di vista invece simbolico è ovvio che il mal di denti sia proprio.
Was die symbolische Ebene angeht, ist klar, dass dieser Schmerz ein grundsätzlicher Lebensschmerz ist, ein permanentes Unwohlsein, das einen völlig entstellt, so dass man sein eigenes Gesicht nicht mehr wiedererkennt. Im Falle von Cesco Maggetti führt es zu einer kompletten Erstarrung. Er trifft keine einzige Entscheidung und kann sich nicht dazu durchringen, die Welt, die ihn umgibt, in irgendeiner Form zu verbessern. Also bleibt er dort, wo er ist, lässt alles geschehen und fragt sich nicht, wie er eingreifen könnte.
Mathilde schwieg eine Weile, reglos. Dann, ganz plötzlich, als hätte sie eingehend darüber nachgedacht, sagte sie: »Dein Zahnweh wird vergehen, Cesco. Eines Morgens wirst du aufwachen und es ist weg. Zuerst wird sich dein Mund taub anfühlen, aber dann wirst du den Schmerz vergessen. Jetzt stell dir den Schmerz vor, den du fühlst, und nimm ihn mal 10. Stell ihn dir heftiger und obendrein unabänderlich und dauerhaft vor. Und erst dann wirst du den Schmerz begreifen, den ich in mir trage.« Ich war sprachlos. Es ist, als würde meine Rüstung aus Liebe zum Leben ständig von den Fischen des Aberwitzes und der Tragik angeknabbert. Und der einzige Weg, mich zu schützen, dem zu entkommen, ist ein bestimmter Blick auf die Welt, ein Lyrismus. Lyrisch und ironisch zu sein, ist das Einzige, was einen vor der absoluten Verzweiflung schützt.
Gianmarco Griffi reiht sich ein in die großen erzählerischen Traditionen Italiens. Neben Gadda ist Dino Buzzati wichtig, außerdem die lateinamerikanischen Schriftsteller von Jorge Luis Borges über Juan Rulfo bis zu Roberto Bolaño. Aber das zentrale Modell ist vielleicht Ludovico Ariosts Renaissance-Epos Orlando Furioso, der rasende Roland, in dem ein verliebter Ritter durch die Welt und bis auf den Mond taumelt. Griffi bringt uns noch zu der stillgelegten Eisenbahnstrecke von Asti nach Chivasso, an der sein Roman spielt. Wir gehen ein kurzes Stück die Gleise entlang und sprechen über die Buchmesse. Die Unterzeichner des Protestbriefes organisieren mit Unterstützung des PEN Berlin jetzt in Eigenregie eine Veranstaltungsreihe. Den Ort dafür stellt der italienische Verlegerverband zur Verfügung. Man zeigt sich also auch von offizieller Seite kooperativ. Außerdem laden deutsche Verlage und andere Einrichtungen wie der Übersetzerfonds zu Diskussionen ein. Es wird viele Foren geben und sicherlich auch um Literatur gehen.
Es ist wahnsinnig schön, den Leser zum Spazierengehen einzuladen, sodass er sich verlieren kann.
Ich richte mir eine Art privates Archiv ein. Und darin fische ich nach einem neuen Roman. Nach einer Phase der Stille, in der dessen Bestandteile, die Bezüge, die Refrains, die Motive mir irgendwie näher rücken und vertraut werden, bringe ich sie dann zu Papier. Es geht darum, die Erinnerungen mit Sorgfalt zu vermitteln, sie zu pflegen, zu durchdringen, sie zu erzählen, sodass wir am Ende wissen, was wir behalten möchten und was nicht.
Seit einigen Jahren drehen sich meine Bücher um persönlichere Dinge. Diese Erfahrungen sind vielleicht nicht universell, aber ich will sie gerade nicht auf private Weise erzählen. Dafür muss ich auf mein Instrument vertrauen.
Also auf die eigene Stimme und die eigenen Geschichten. Und die sind so furios wie die von Griffi, so nachdenklich und melancholisch wie die von Dario Voltolini und Ginevra Lamberti, so spannungsreich und historisch vielfältig wie die von Idzaba Szego, Giulia Caminito und Helena Janicek. Eines ist die italienische Literatur ganz bestimmt: Fantastica.
Italia Fantastica. Neue italienische Literatur. Von Maike Albart. Es sprachen Lisa Hirdina, Timo Weißschnur, Verena Joost, Maximilian Held und die Autorin. Ton Alexander Brennecke. Regie Friederike Wigger. Redaktion Jörg Plath. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.